Fliegergeschichten, Folge 8. Warum fliegt ein Flugzeug? Ich will in diesem Podcast noch viele tolle Geschichten über das Fliegen erzählen. Aber die wichtigste Frage, die dringend der Klärung bedarf, ist doch, wieso ein Flugzeug überhaupt fliegt. Langstreckenjets wiegen im Falle der Airbus A380 beim Start bis zu 569 Tonnen. Und die sollen mit den Tragflächen und Triebwerken irgendwie auf 12 Kilometer Höhe gewuchtet werden? Überhaupt, warum macht man das nicht wie bei Raketen und stellt die Triebwerke senkrecht auf die Erde, sondern montiert sie waagerecht und benötigt lange Startbahnen? Das will ich heute beantworten und damit willkommen an Bord. Und wahrscheinlich hat jeder schon mal eine Erklärung gehört, sei es im Schulunterricht oder in einem YouTube-Video. Da geht es dann um Luftdruck, Luft, die schneller an der gekrümmten Fläche strömt, deswegen einen Sog erzeugt, und spätestens hier war meine Vorstellungskraft ehrlich gesagt früher schon am Ende. Die Grundlage ist etwas einfacher und geht auf Isaac Newton zurück. Newton hat als Gesetz Actio gleich Reactio formuliert. Wenn ein Körper eine Kraft auf einen anderen ausübt, wirkt in Gegenrichtung eine genauso große Kraft. Im Alltag begegnet uns dieses Prinzip eher im Wasser als in der Luft. Beim Schwimmen oder beim Rudern nutzen wir es. Wir drücken das Wasser in eine Richtung weg und bewegen uns in die andere. Tolles Prinzip. Aber in der Luft merken wir das in der Regel nicht. Wenn ich versuche, mich zu bewegen, indem ich mit den Händen Luft hinter mich schaufele, bewege ich mich nicht. Dafür sieht es dann lustig aus für die Umstehenden. Wir können uns aber durch die Luft sehr viel einfacher und schneller bewegen als durch Wasser. Wenn ihr in hüfthohem Wasser wartet, stellt ihr das schnell fest. Es gibt also Vor- und Nachteile. Einer der Hauptgründe: die Luft ist viel dünner als Wasser. Was bedeutet das? Wasser wiegt pro Liter etwa 1 Kilogramm. Luft wiegt gerade mal 1,3 Kilogramm pro 1000 Liter. Und die kleinsten für uns entscheidenden Bestandteile, die Moleküle, sind beim Wasser sehr dicht zusammen, in der Luft aber sehr weit auseinander. Das kompakte Wasser setzt also der von uns mit Hand oder Ruder ausgeübten Kraft mehr Trägheit oder mehr Widerstand entgegen, und es lässt sich mit einer relativ kleinen Fläche viel Kraft auf viel Masse ausüben. Ihr könnt euch vielleicht einen Menschen auf einem Rollbrett vorstellen, der gegen einen Amboss auf einem anderen Rollbrett drückt. Was passiert? Der Mensch bewegt sich, vielleicht auch beide. Drückt er aber gegen einen Sack Luftballons, selbst wenn dieser riesig und genauso schwer ist wie der Amboss, wird sich wohl eher nur der Sack bewegen und auch nicht sehr weit, weil viel der Kraft auf Bewegungen der Ballons im Sack verwendet wird. Da haben wir gleich noch einen Unterschied gefunden. Luft kann man nämlich zusammendrücken, sie ist kompressibel. Mit Wasser ist das nicht möglich. Wir wollen aber zum Fliegen kommen. Um uns jetzt der Tragfläche anzunähern, fangen wir mit einer simplen Holzplatte an. Ihr könnt auch selber experimentieren, eine dünne Multiplexplatte, ein paar Millimeter stark, bekommt man in jedem Baumarkt. Hält man diese nun am ausgestreckten Arm flach in der Hand und dreht sich im Kreis, passiert nichts. Die schmale Kante der Platte stößt ein paar Luftmoleküle in alle möglichen Richtungen zufällig davon. Spannend wird es, wenn ihr die Platte etwas schräg haltet, mit der Kante in Drehrichtung höher als die hintere. Ihr spürt eine leichte Kraft nach oben. Und ihr müsst etwas mehr Kraft aufwenden, um die Platte vorwärts zu bewegen. Was hier passiert, ist leicht erklärt. Gucken wir uns zunächst die Unterseite an. Jedes Luftmolekül prallt, grob gesprochen, wie ein Ball von der Unterseite ab, wird also nach schräg unten abgelenkt. Stellt euch das ruhig bildlich vor. Was passiert, wenn ein ruhig in der Luft schwebender Ball gegen die schräg gestellte, sich bewegende Platte prallt? Der Ball prallt nach vorne, unten, weg. Und die Gegenkraft drückt die Platte nach oben und nach hinten. Damit wäre die Unterseite einigermaßen erklärt. Insgesamt ist es aber nicht so, dass die Luftmoleküle ruhig schweben. Im Gegenteil. Sie bewegen sich untereinander und stoßen andauernd zusammen. Dabei tauschen sie natürlich auch untereinander und mit der Platte Impulse aus. Aber bei einer gerade gehaltenen Platte kommt das eben im Schnitt auf Null raus. Interessant wird es jetzt an der Oberseite der schräg gehaltenen Platte. Diesmal gucken wir uns ein bestimmtes Luftmolekül an, das so gerade eben über die vordere Kante kommt. Nennen wir es Ups. Bevor die Platte kommt, stoßen mal von oben, mal von unten Luftmoleküle gegen Ups und im Durchschnitt bleibt es damit auf seiner Höhe. Plötzlich saust aber die Vorderkante der Platte unter ihm durch. Diese hat jetzt alle Luftmoleküle unter Ups weggeräumt. Von oben gibt es aber weiter Kollisionen. Also bleibt Ups nichts anderes übrig, als der Schräge der Platte zu folgen, denn erst dort gibt es etwas, was von unten dagegen hält. Dieser Effekt betrifft natürlich nicht nur Ups, sondern auch die Moleküle direkt über ihm und neben ihm, und somit wird ein beachtlicher Teil der Luft über der Platte ebenfalls schräg nach unten gelenkt. Und wieder greift Aktio gleich Reaktio. Die Gegenkraft drückt die Platte nach oben und nach hinten. Die Namen der Kräfte auf die Platte haben viele von euch sicher auch schon einmal gehört. Der nach oben drückende Teil der Kraft ist der Auftrieb, der nach hinten drückende der Luftwiderstand. Die Platte wollen wir dann ab jetzt auch Tragfläche nennen. Der Luftwiderstand ist dabei viel kleiner als der Auftrieb. Und der Auftrieb muss genau so groß sein wie das Gewicht des Flugzeugs, um geradeaus fliegen zu können. Und damit beantworten wir die Frage, warum wir Flugzeuge nicht starten, wie Raketen, deren Triebwerke nach unten zeigen. In diesem Fall muss nämlich die Kraft, die die Triebwerke ausüben, das gesamte Gewicht der Rakete tragen und wir müssen uns zusätzlich noch um Schub kümmern, der uns von A nach B bringt. Da bei der Tragfläche eines Flugzeugs der Luftwiderstand viel geringer ist als der Auftrieb, müssen sich die Triebwerke nur um den kümmern. Der Auftrieb kommt damit sehr viel billiger und die Geschwindigkeit in Flugrichtung ist quasi schon mit eingebaut. Genial! Um mal eine Größenordnung zu haben, bleiben wir bei unserem Beispiel vom A380. Für die bis zu 569 Tonnen maximales Startgewicht haben wir einen maximalen Schub von etwas weniger als 127 Tonnen zur Verfügung. Eine Rakete mit dem gleichen Gewicht würde mehr als das Vierfache benötigen. Der Nachteil sind natürlich die langen Startbahnen und die geringe Manövrierbarkeit des ganzen Systems. Neben der langen Start- und Landebahn brauchen wir lange Anflüge. Wir können nicht wie ein Helikopter auf der Stelle schweben oder auf einem Hochhaus landen. Beim Militär gibt es durchaus Senkrechtstarter, die hierzu fähig sind. Allerdings sind deren Hochleistungstriebwerke für diese Zwecke mit solch wahnsinnigem Wartungsaufwand und Spritverbrauch geschlagen, dass sie in der Verkehrsluftfahrt nicht konkurrenzfähig sind. Zurück zum Grundkonzept der Tragfläche. Je höher wir die Vorderkante heben, desto höher wird auch der Auftrieb und der Luftwiderstand bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir diesen überschreiten, bricht der Auftrieb plötzlich zusammen. Der Widerstand wird aber weiter größer. Was hier passiert, lässt sich nun wieder im Wasser sehr gut beobachten. Wenn wir unsere Hand mit der Kante voran durchs Wasser ziehen, bleibt dieses relativ ruhig. Wenn wir die Hand aber mit der Fläche voran durchs Wasser ziehen, sehen wir dahinter Strudel entstehen. Und das passiert auch in der Luft. Damit funktioniert dann die gewünschte Umlenkung der Moleküle an der Oberseite nicht mehr so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Stattdessen gibt es turbulente, unkontrollierte Strömungen und daher auch der Name Strömungsabriss oder im Englischen Stall. Wann das passiert, ist sehr stark abhängig von der Form der Tragfläche. Und deswegen benutzen wir auch keine geraden Platten. Die Vorderkante sollte möglichst rund sein. Kantige Übergänge sind nämlich immer kritisch. Und wenn ihr euch die Tragfläche eines Verkehrsflugzeuges genau anschaut, seht ihr entsprechend eine sehr dicke, runde Vorderkante und eine ziemlich flache Hinterkante. Bei geringen Geschwindigkeiten, also bei Start und Landung, fahren wir zusätzlich hinten und vorne die Landeklappen aus. Ihr Effekt ist massiv. Bei voll ausgefahrenen Landeklappen können wir einen Winkel von etwa 21 Grad zum Luftstrom haben, ohne dass die Strömung abreißt. Mit eingefahrenen Klappen sind es nur etwa 7 Grad, also ein Drittel davon. Für den Reiseflug reicht das aber locker. Die Tragfläche ist die Grundlage unserer Verkehrsluftfahrt. Wissenschaftliche Durchbrüche, Ingenieure und Luftfahrtpioniere haben sie weiterentwickelt, um heute routinemäßig in weniger als einem Tag jeden Punkt auf der Erde erreichen zu können. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde schon an diesem Konzept herumexperimentiert. Am bekanntesten dürfte dem Namen nach Otto Lilienthal sein. Seine Segelflüge ab 1891 gingen in die Geschichte ein. Was aber heute daraus geworden ist, das hätte er sich wohl nie träumen lassen. Happy Landings!